herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Ausgabe von OrkiCool trifft, dem Format hier bei OrkiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einlade, um mit dieser Person zu sprechen über ihre Arbeit und das Leben drumherum. Und dieses Mal geriet ich an eine Person, die ganz besonders viel zu erzählen hatte, und das vor allem alleine auch schon mal wegen der Biografie, die diese Person zurückgelegt hat in den letzten Jahren. Ich spreche von Volker Ritzhaupt, Jahrgang 1965, Firmengründung, um die es hier heute gehen soll, 1985. Mit anderen Worten, dieser Mensch, dieser faszinierende Mensch, hat eine Firma ins Leben gerufen, 4 Jahre bevor ich überhaupt geboren wurde. Also fantastisch. Gänsehaut. Es gab viel zu erzählen. Volker Ritzhaupt hat, um diese Firma auch mal namentlich zu benennen, gegründet 1985 das Unternehmen. So, jetzt müssen wir uns konzentrieren, damit wir es nicht falsch sagen. Achtung, Application Systems Heidelberg. Klingt jetzt nicht so kompliziert, aber ich habe es wahnsinnig kompliziert im Kopf abgespeichert. Eine Firma, die ursprünglich sich darum kümmerte, eben in den 80ern und auch darüber hinaus, den Atari Softwaremarkt als Entwickler und Vertreiber zu begleiten. Dann gab es in der Firmengeschichte immer mal wieder einschneidende Momente, wo sich der Fokus verändert hat, bis dann schließlich das heutige moderne Profil erreicht wurde. Denn ja, Application Systems Heidelberg existiert nach wie vor in aller Blüte als Publisher. Als Publisher vor allem, machen auch Entwicklerarbeiten, aber vor allem als Publisher für Indie-Spiele, die in der Nische stattfinden, aber allesamt ein ganz großes Potenzial haben. Das meine ich ganz ernst. Da kann man einfach mal reingucken, was seine Firma in der Vergangenheit alles gepublished hat. Da sprechen wir von einem The Longing, ne? Wir erinnern uns, Anfang der Pandemie. Unforeseen Incidents, ein Spiel, das mir persönlich ganz doll am Herzen liegt. Das war zum einen einer meiner allerersten beruflichen Podcasts, die ich jemals in meinem Leben aufgenommen habe, zu diesem Point-and-Click-Adventure. Zum anderen habe ich das Spiel in bester Erinnerung, weil es im Hauptmenü eine wunderschöne Regenakustik hat. Und auch sonst gibt es noch einige schöne Dinge über dieses Spiel zu verlieren. Aber darum soll es nicht heute gehen. Also das, Rosewater, auch ein Western-Point-and-Click-Adventure, Prim, ebenfalls mehrfach ausgezeichnet, Preise gewonnen, ebenfalls gepublished von Application Systems Heidelberg. So, also, ist ein Indie-Publisher also heute. Das heißt, mit anderen Worten, die Firma gibt's nach wie vor seit 1985 alive and kicking. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ihr ladet doch mal ihn ein, Volker Ritzhaupt, um mit ihm zu sprechen über, naja, im Grunde die letzten 40 Jahre. Und nicht nur das, es gab noch ein weiteres Thema, das ich mir auf den Zettel geschrieben hatte, denn Volker hat kürzlich, kurz vor diesem Gespräch, ein Steam-Fest auf die Beine gestellt, eine Festivität, in der hunderte Spiele zu einem bestimmten Thema vorgestellt, gesammelt wurden. Wir kennen das auch vom zum Beispiel Steam Next Fest, wo man Demos vor sich hat, einen Überblick über die Spiele, die zu diesem Thema passen, die in der nächsten Zeit erscheinen, aber auch Spiele, die bereits erschienen sind und zu diesem Thema passen. Das große Thema war Curious Odyssey, schlecht auf Englisch ausgesprochen, aber wir haben es irgendwie verstanden. Da ging es um Spiele, die ja ihre Geschichte in den Vordergrund legen, vielleicht sie auch mal Zeit zum Durchatmen nehmen. Nicht unbedingt Cozy Game, aber ein Spiel, das sich Zeit lässt. Wenn man das hat, falsch formuliert. Wenn man Spiele vor Augen hat, die dazu passen, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Spiel auch in diesem Curious Odyssey Steam Fest zu enthalten war. So. Das hat er auf die Beine gestellt, dieses Fest, und ich wollte mit ihm sprechen, wie funktioniert das denn eigentlich? Wie organisiert man sowas? Wie stellt man die Spiele zusammen? Lohnt sich das überhaupt? Lirum larum. So. Das war der Plan. Damit bin ich angetreten zum Gespräch mit Volker Ritzhaupt. Und dann passierten viele Dinge. Es war ganz wundervoll. Es gibt manchmal Gäste hier bei OrkiCool trifft, die ein wenig, wie nenne ich es, mikrofonscheu sind, die Situation nicht gewohnt sind, die ein bisschen brauchen, um aufzutauen, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Und es gibt die Menschen, und dazu würde ich mal Volker Ritzhaupt erzählen, die zum Termin erscheinen, zum Gesprächstermin und erkennbar richtig Lust auf den Austausch haben und auch selber eine Reihe von Themen dabei haben, die sie erzählen wollen. Und so ergab es sich, dass während unseres Gesprächs, das wir aufgezeichnet haben, nicht nur mit Ton natürlich, sondern auch mit Video, wir haben uns dabei gesehen, er immer mal wieder aus so einem spontanen Moment heraus die Gesprächssituation verließ. Also er stand auf und holte dann irgendwas aus dem Off ins Bild hinein. mal ein Spiel, eine Spielepackung von 1992 oder ein PC von 1988 und präsentierte mir das, was da bei ihm steht. Er hat nämlich in seinem Haus, glaube ich, Büro, ich bin mir nicht ganz sicher, aufgenommen, in einem Raum, wo eine ganze Menge dieses Krams stand und hat das dann aus dem Museumsbestand quasi immer mal wieder vor die Kamera gezerrt, wann es gepasst hat. Das war für mich in dem Moment ein großes Abenteuer, hab das sehr genossen. Ich habe selten so viel Bildabwechslung gehabt wie in diesem Gespräch. Aber für alle, die jetzt dieses Gespräch nur hören, wird es manchmal so einen seltsamen, rumpelnden Moment geben, wo man hört, wie eine Person aufsteht und die andere Person, das bin ich, etwas überfordert und irritiert versucht zu erklären, was gerade passiert. Und dann kommt die andere Person wieder zurück. Das wird 1, 2, 3, 4, 5 Mal in diesem Gespräch passieren, damit ihr vorbereitet seid. Und am Ende klingelt nochmal ein WhatsApp-Klingelton richtig laut bei meinem Gast. Keine Sorge, habt keine Angst, ihr habt das übersynchronisiert an dieser Stelle. Ihr werdet nicht genervt werden von einem zu lauten, grellen Ton. Ich habe mir da was einfallen lassen. So, das als Vorwarnung. Dieses Gespräch war ein Abenteuer für alle Beteiligten und zwar ein sehr schönes. Ich habe das sehr genossen, mit Volker zu sprechen. Ich habe viel erfahren über die Spielebranche und wie man in der Frühzeit der deutschen Spielebranche vor allem gegründet und gearbeitet hat. Ich habe viel über die Firmengeschichte erfahren. Ich habe erfahren, warum Application Systems Heidelberg mit diesem wahnsinnig umständlichen Namen nach wie vor so heißt. Und ich habe Volker gefragt, eine meiner wichtigsten Fragen, ob er als Jahr 1965 manchmal das Gefühl hat, wenn er heute als Publisher unterwegs ist, ob da draußen Trends unterwegs sind, wo er sich denkt, Leute, ich verstehe das nicht mehr und ich will das auch nicht verstehen. Ob das ein Problem ist oder nicht, darüber haben wir auch gesprochen. Es war hochinteressant, ich habe es wirklich sehr genossen und ich freue mich riesig, dass er sich so viel Zeit für mich genommen hat. So, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in dieses Gespräch, in diese Auseinandersetzung mit Volker Ritzhaupt. Ich habe was Kleines vorbereitet und ich bin ganz gespannt, ob das jetzt irgendwas bei dir weckt, ob das irgendwas mit dir macht. Und zwar habe mich ja auseinandergesetzt, wie immer vor diesem Gespräch, mit Dingen, die man über dich schon im Internet so ein bisschen lesen kann, überlegt, was sind denn eigentlich noch alles so spannende Fragen, die ich Ihnen stellen könnte, was interessiert mich eigentlich? Dieses Papier wurde dann sehr schnell voll mit Fragezeichen und dann, kurz vor diesem Gespräch, landete ich in meiner Recherche an einem ganz spannenden Punkt und zwar bei einem Zitat. Und damit möchte ich mal beginnen und ich lese jetzt dieses Zitat mal vor und werde dich dann fragen, ob du irgendwie eine Ahnung hast, woher das stammen könnte. Es ist ein etwas längeres Zitat, es sind 3 Absätze, aber bleib bei mir, es lohnt sich. Achtung, ich beginne, ich zitiere. Staunend steht Michael vor dem Bücherregal bei seinem Computerfachhändler. Er hat sich einen Atari ST gekauft und sucht jetzt nach einem leicht verständlichen Buch für den Computereinstieg. Doch im Regal findet er über 10 Bücher. Neben Michael steht Elfie. Sie möchte die Programmiersprache Assembler lernen und sucht jetzt einen didaktisch gut aufgebauten Einführungskurs. Doch im Regal bieten sich gleich 5 Assembler-Lehrer an. Hier erfahren Sie, welches Buch für Ihren Zweck am besten geeignet ist. Das Atari ST 1x1 aus dem Verlag Application Systems Heidelberg gewährt eine praxisnahe Einführung in alle für den Anwender relevanten Bereiche der Atari-Welt. Didaktisch und stilistisch beschreitet der Autor Volker Ritzhaupt neue Wege und geht über die bloße Wiederholung der ST-Anleitung weit hinaus. Schritt für Schritt führt er den Anwender behutsam durch die einzelnen Arbeitsgänge, ohne ihn mit dem Ballast üblichen Technikgefasels zu belästigen. Aber auch nicht durch konstantes Tieffliegerniveau und Binsenweisheiten zu langweilen. Neben der Vollständigkeit, mit der die für die Anwender wirklich relevanten Grundlagen erklärt sind, fällt bei der Lektüre der leicht verständliche und dennoch präzise Umgangston auf. Das 1x1 richtet sich auch an Anwender, denen sowohl ein Gesamtüberblick wie auch die kleinen Tricks bisher verschlossen blieben, obwohl sie schon lange mit dem ST arbeiten. Und jetzt, wunderschön, wozu benötigt man auf dem Desktop die rechte Maustaste? Welche Funktion hat das Fragezeichen der Dateiauswahlbox? Und wieso existiert im Desktop nicht die Funktion Programmende? Das sind nur 3 Fragen, auf die Ritzhaupt Antwort gibt. Zitat Ende. So, kommt dir das Zitat bekannt vor?
Tja.
Nein, fantastisch.
Ja. Ich glaube, ich hätte das passende Buch.
Und da ist er weg aus dem Bild. Ach, da ist er. Fantastisch, großartig. Jawohl, das ist das Buch.
Für die, die nur hören, es ist ein weißer Umschlag, der bunt mit Collage versehen ist.
Das ist das Buch, das Atari 1x1 und das Zitat. Kannst du das zuordnen, wo ich das her habe? Klingelt da noch irgendwas?
Vermutlich ST-Computer-Magazin,
Es ist fantastisch richtig. ST-Magazin 1, 1990. Das habe ich entdeckt während meiner Recherche und ich fand das ganz wundervoll und möchte hier eigentlich auch gerne mal beginnen. Du hast es schon in der Hand, das Atari 1x1 Buch, das hast du 1989 veröffentlicht. Das ist ein paar Monate gewesen, bevor ich geboren wurde. Und jetzt muss ich erstmal diese gefühlige Frage stellen, bevor ich zu den anderen Fragezeichen komme. Fühlt sich das nicht wie eine Ewigkeit her an, 1989?
Ja, schon. Allerdings gab es die Firma da immerhin schon 4 Jahre. Jetzt sind es über 40. Das erstaunt mich selber ein bisschen. Das hier ist übrigens die dritte Auflage, deswegen ist es so dick. Ne? Also sind dann schon noch ein paar Sachen dazugekommen. 49 Mark übrigens. Ne? Fachliteratur durfte richtig was kosten damals. Und ich habe noch so ein paar andere Werke verfasst. Ah, guck mal hier, die erste Ausgabe, die war noch ein bisschen anders. Ja, die
auch ist wunderschön.
Irgendwie halb so dick.
Und fast schon biblische Szene, zwei sich kreuzende Hände auf dem Cover zu sehen.
Naja, gut, die zählen hier ab, ja, weil es ist ja so eine 1x1-Geste sozusagen, ja.
Ich hatte nur eine Sekunde Pixelbild, um das Bild zu erfassen. Hab Nachsicht mit mir.
War übrigens meine erste Begegnung mit einem Handmodel. Also der Werbegrafiker hat einen einbestellt oder weiß nicht mehr. Ich glaube, es war ein Herr, dessen Hände gut zum Fotografieren geeignet sind. Also meine sind's nicht.
Das sind wirklich schöne Hände. Ich konnte sie kurz sehen.
Gibt ja auch noch dieses fantastische Cover zum Signum-Buch. Also Signum war unsere legendäre Textverarbeitung, die ist immerhin bei heise.de in die Geschichte der Textverarbeitung von Schreibmaschinen über Elektronengehirne geschafft hat, weil die war revolutionär insofern, dass du pixelgenau editieren konntest und auch pixelgenau gedruckt hast, und zwar auf Nadeldruckern. Und die Nadeln haben sich zu einem Viertel überlappt, sodass ein 24-Nadeldrucker 360 dpi Auflösung erreicht hat. Zum Vergleich, Laserdrucker damals 300 dpi, Nadeldrucker natürlich viel billiger. Und damit haben ganz viele Leute ihre Diplomarbeiten und sonst was gemacht. Weil, wenn du pixelweise positionieren kannst, kannst du natürlich ganz toll Formeln schreiben. Aber nicht wie in LaTeX, sondern du kannst es einfach irgendwie positionieren. Und weil dann Font-Editor dabei war, haben die Leute auch Fonts gepixelt und dann gab es für 60 verschiedene Sprachen Fonts. Und das hat sich komplett verselbstständigt. Ja, also da gab es einen Slavistik-Kongress, die haben ihre Festschrift in einem Jahr mit, also so ein richtiges, dickes Buch, in Alphabeten geschrieben, da hast du noch nie was von gehört, also so Obersorbisch und hast du nicht gesehen. Also ganz toll, ja. Und für die haben wir ein Werkzeug gemacht, aus Versehen, weil wir es eigentlich an Mathematiker gerichtet hatten und Physiker, dass die auch ganz toll benutzt haben. Und es gab auch ganz viele Theologen, die dann halt Hebräisch und Griechisch und alles Mögliche schreiben konnten. Und das klingt jetzt nicht so doll, war aber zu der Zeit einfach eine Revolution. Ja, weil da muss man sich die PCs daneben vorstellen, die damals Bernstein-Monitore hatten und keine grafische und Benutzeroberfläche und Windows 1, muss man sich mal angucken, was das war. Ein Verbrechen an der Menschheit. Und der Atari war halt in Deutschland sozusagen der billige Mac, weil die Macs waren ja in Deutschland und in Frankreich dreimal, also haben nur ein Drittel gekostet in Frankreich gegenüber Deutschland. Weil bei der Apple Management Riege irgendwie ganz viele Franzosen dabei waren, die haben dafür gesorgt, dass der Preis weiter unten bleibt. Und in Deutschland war das einfach nur die Zielgruppe Grafiker High End. Und mit dem Atari ST ist den Leuten von Atari dann ein ganz guter Wurf gelungen. Wobei man das trennen muss, es ist nicht die Firma, die die Spiele gemacht hat, also es ist keine Atari-Konsole. Sondern der, ich habe dir vorhin den C64 gezeigt, da war ja der Jack Tramiel, einer der Köpfe von der Firma Commodore, die übrigens so heißt, weil er in Berlin im Taxi saß und vor ihm in Opel Commodore gefahren ist, Firmennamen gehabt. Und der hatte drei anstrengende Söhne und sein Geschäftspartner bei Commodore wollte den nicht im Laden haben. Und dann hat er wutentbrannt einen eigenen Laden gegründet. Er wusste, dass der Amiga kommt, die Pläne kannte er natürlich. Und dann wollte er einfach diese Pläne von Commodore zerstören und rechts überholen. Und dann hat er sich den Firmennamen Atari lizenziert, damit er einen Markennamen hat. Und dann haben die ganz schnell diesen Atari ST zusammengeschwartet und tatsächlich 6 Monate vor dem Amiga auf den Markt gebracht. Ne? Und damit ging die erste Runde erstmal an Atari. Und dann gab es ja diesen Glaubenskrieg zwischen den Atari-Anhängern, Atari-Fraktion und den Amiga-Leuten. Da muss man jetzt keinen Sieger küren, aber am Ende sind sie ja beide pleite gegangen. War schlecht für uns, weil wir waren Marktführer für Atari-ST-Software. Wir hatten C-Compiler, Modular-Compiler, Pascal-Compiler, Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, ein paar Spiele und so. Aber wenn du dann Marktführer für nix bist, weil die Hardware weg ist, dann musst du dir was Neues suchen. Das ist uns leider 2-mal oder 3-mal passiert im Laufe der 40 Jahre.
Da werden wir jetzt auch mal hinkommen. Ich habe mir nur gedacht, bevor wir tatsächlich dann auch ins Jahr 1985 gehen, du hast es schon gesagt, das Gründungsjahr deiner Firma Application Systems Heidelberg Software GmbH, habe ich mir gedacht, mal noch mal eine kurze Zwischenfrage zu stellen, um auch für die Menschen da draußen, die jetzt vielleicht nicht diese Zeit damals schon bewusst mitbekommen haben, mal denen ein Gefühl zu geben, wie war das denn aus Spielersicht jetzt in deinem Fall, das Jahr jetzt erstmal 1989, wo dieses Buch veröffentlicht wurde. Und zwar die Frage, die mich da mal interessieren würde, falls du dich noch erinnern kannst. Was hast du 1989, also immerhin auch schon 4 Jahre nach Gründung der Firma, eigentlich so gespielt? Ich habe mal kurz geguckt, um mal so eine Auswahl schon mal in den Kopf vielleicht nochmal reinzufühlen, was damals 1989 frisch erschienen ist. Da sind so Titel dabei, SimCity, Herzog 2, Populous, Warlords, Fantasy Star 2, Quest for Glory, So You Want to Be a Hero, Prince of Persia natürlich, vieles weitere. Was lief denn damals so bei dir, 1989?
Also mit Loadrunner-Spielen auf dem C64 war schon fertig, weil das habe ich ja alles gemacht, statt mich aufs Physikabitur vorzubereiten. Tatsächlich hatte ich Populous für den Atari ST. Ja, also das wäre jetzt, oder Siedler, weiß nicht, ob es da schon Siedler 2 war, ne? Habe ich natürlich da drüben im Regal stehen, aber wo habe ich denn? Populous habe ich wahrscheinlich nicht.
Wahnsinn, du sitzt da wirklich in einem Archiv, das ist ja unglaublich.
Ja, frag mal meine Frau, wie sie das findet. Ich hol dir schnell die Siedler 2.
Ja. Okay, ich kann dich nicht dran hindern, glaube ich. Okay. Okay, jetzt hat er den Bildausschnitt verlassen für alle Hörerinnen und Hörer. Er ist irgendwo ins Nichts getreten und holt jetzt wohl eine Spielepackung.
Ja, genau.
Da ist tatsächlich, Wahnsinn, da ist auch ein Buch schon wieder dabei, ja, oder? Ein Buch auch. Ja.
Also hier ist Siedler 2, aber schon für macOS.
Wunderschönes Cover, wunderschönes Cover, nach wie vor.
Ja, und was ich noch mitgebracht habe, ist nämlich auch ganz schön, das ist die Macintosh-Bible, Inside Macintosh. Und du siehst, das ist ein ernstzunehmendes Buch.
Wahnsinn, das ist richtig dick. Das ist wirklich Atlas-dick jetzt, was ich hier gerade sehe. Und wieder mit Handmodel. Ich sehe wunderschöne Hände auf dem Cover, die Tastatur benutzen.
Das war bei jemand in Cupertino, das war nicht bei uns, ja. Aber die haben sicherlich auch ein Handmodel gehabt. Und wo wir schon bei Next sind und den Übergang haben wollen, du siehst hier diese Boxen, Tomb Raider, mit ASH-Logo drauf. Fragt man sich natürlich, wie haben sie das denn gemacht? Weil ich habe ja gesagt, dass wir da mit Atari dann irgendwann nichts mehr bestellt haben. Und dann haben wir uns dran gemacht, Macintosh-Software auf den deutschen Markt zu bringen, die dann auch lokalisiert ist und die hier produziert wurde. Und mit Tomb Raider 2 ging es los. Wir hatten vorher noch einen Flugsimulator, aber Tomb Raider 2 war so ein bisschen so diese AAA-Geschichte. Weil die Firma Aspire in Austin, die haben sich das Recht gesichert von Eidos, dass sie das auf dem Mac portieren dürfen. Das war ja nicht mit Unity gemacht, sondern das war alles Hardcode, ja. Und die haben uns als Distributionspartner genommen. Und daraus hat sich dann so eine Partnerschaft entwickelt, wo wir quasi immer der Partner waren von den 5 Firmen, die sich um die Rechte beworben haben bei EA, bei Activision, bei Eidos. Ubisoft und so weiter. Und deswegen hatten wir dann in Deutschland erst und dann später auch in ganz Europa die Exklusivdistribution für diese ganzen AAA-Titel. Also alles außer Blizzard, die haben es selber gemacht. Aber sonst ist alles bei uns gelandet und wir haben es dann in Boxen produziert, in die Regale gestellt bei Media Saturn und bei den ganzen Apple-Händlern und in Frankreich bei Fnac. Und wir waren auch Lieferant von den Apple Stores Europa. Was natürlich dann, 18 Jahre später, kollabiert ist, weil dann hieß es nur noch Mac App Store und tschüss. Ja, dann hatten wir hier 80.000 DVD-Boxen rumliegen und haben Studenten zum Auseinanderbauen und zum Recyceln hingestellt. Ja. Aber das ist gar nicht das Thema, oder? Wolltest du eigentlich?
Tatsächlich nicht, aber da kommen wir noch hin. Ich habe mir das ja auch als Wendepunkt, aber für später notiert. Was ich mich gefragt habe, jetzt sind wir da schon, jetzt kann ich da auch mal fragen, diese Firmengründung 1985, vielleicht können wir da mal kurz einen Punkt machen und mal die Frage stellen, warum eigentlich? Ich hörte jetzt schon von einem Physikstudium, das irgendwo auch in dieser Zeit gewesen sein könnte. Wie kam es dazu, dass du 1985 gesagt hast, ich möchte jetzt diese Firma gründen, die dann zu dieser Zeit Entwickler und Vertreiber für Atari Software wurde? Wie kam das?
Ich muss korrigieren, ich hatte Physik-Leistungskurs und kein Physikstudium. Für Physikstudium war ich so
gut. Wo ist der Unterschied? Man merkt es nicht.
Naja, ich bin halt eine Mathe-Pfeife und dann kannst du schlecht Physik studieren. Ja. Physik habe ich eher als sadistisches Experiment an mir selber genommen, weil es mich interessiert hat. Ja. Das heißt nicht, dass ich es besonders gut hingekriegt habe. Und um es noch komplizierter zu machen, habe ich es mit Deutsch kombiniert. Also zwei seltsame Leistungskurse. Aber so stand es ja auch im Musterformular. Ich habe es einfach abgeschrieben, ja. Nein. Aber nein, ich habe tatsächlich in einem, das spielt eine Rolle bei deiner Frage, weil ich habe in einem Computerladen neben der Schule C64 und Atari verkauft. Und dann kam einer rein, der an derselben Schule war, aber ein Jahrgang über mir, und gesagt hat, du hast ja meinen Job hier, aber er hatte eigentlich gar keine Zeit dafür, deswegen war er dann doch nicht sauer. Aber der hatte auch Physik und Deutsch in LK und deswegen haben wir uns dann gleich verstanden. Und dann haben wir, weil sein Opa Unternehmer war, gesagt, okay, wir wollen auch mal eine Firma gründen und selbstständig werden. Und dann kam der irgendwann in den Laden rein und hat gesagt, machen wir das jetzt oder machen wir das nicht? Weil wenn wir jetzt immer nur drüber labern, dann wird es ja nichts. Und dann sind wir halt zum Amt für öffentliche Ordnung gefahren und haben eine GbR angemeldet. Also wir haben erst gedacht, wir brauchen einen Firmennamen und haben den auf dem Parkplatz noch überlegt. Und dann wollten wir Application Systems ins Handelsregister eintragen lassen. Aber bei einer GbR geht es gar nicht. Also die GmbH haben wir ja dann erst 89 aus der GbR gemacht, ne? Aber Gründungsdatum ist trotzdem der 1. Oktober 85. Ne? Aber das ist diese Parkplatzgeschichte. Also wir fahren jetzt mal.
Das ist ja der Wahnsinn. Weil wenn ich da mal kurz einhängen darf, ich kannte dich jetzt vorher noch nicht persönlich. Wir hatten vorher noch keinen direkten Kontakt. Aber der Name der Firma, der bis heute in dieser Form existiert, Application System Heidelberg Software, mittlerweile Publisher, da werden wir heute noch dazu kommen, wenn es die Zeit erlaubt. Ich bin da mittlerweile skeptisch geworden. Aber ist egal. Jedenfalls, der Name ist ja nach wie vor da. Und das ist auf eine Weise zum einen ein so genialer Name, weil er so hängen bleibt. Also seit ich in der Welt des Spielejournalismus arbeite, ist mir dieser Name ein Begriff, weil der einfach so im Kopf bleibt. Und da komme ich direkt zu dem andererseits. Gleichzeitig ist er natürlich auch wahnsinnig sperrig und auch ungewöhnlich. Wenn man sich so auch anguckt, was die anderen Firmen so, die eure Arbeit auch heute machen, so für Namen tragen, das sind so coole, moderne Namen, die irgendwie eine Aussage haben. Und das hier, Application System Heidelberg Software, es klingt auf eine markante Art und Weise altmodisch. Und jetzt mal zu erfahren, dass das eine Parkplatzidee war, das ist ja faszinierend.
Naja, wir wollten Anwendungssysteme verkaufen. Also die Idee war eigentlich, wir kennen es mit Software und Hardware aus, wir beraten Leute und dann kriegen die für ihr Problem eine komplette Lösung. Und wenn es keine Software gibt, dann machen wir eine dafür. Aber das haben wir nie gemacht. Also schon ein bisschen. Aber es hat sich dann alles in eine andere Richtung verselbstständigt, weil wir dann einen C-Compiler an Land gezogen haben für den Atari und den hier vertrieben haben, weil wir gedacht haben, das muss doch den Leuten irgendwie zugänglich gemacht werden. Und wenn du einen C-Compiler verkaufst, hast du zwangsläufig dauernd mit Entwicklern zu tun, ist ja logisch, ja. Und dadurch haben wir dann diese ganzen Anwendungsprogramme für den Atari plötzlich an Bord gehabt und haben gesagt, wir können uns ja drum kümmern, dass die an den Mann kommen und die Handbücher schreiben und drucken und so weiter. Und naja, das ist ja nicht so, dass wir da irgendwie so einen großen Businessplan geschrieben haben. Wir haben halt einfach von zu Hause aus erstmal unser Zeug gemacht. Ja, in Deutschland gibt es jetzt nicht.
Und in Heidelberg, ne?
Ja, genau. Und das war auch dann schwierig, als wir die GmbH eintragen lassen wollten, weil erstmal war ja Application Systems Heidelberg bei der GbR nur ein Scheinname, ja, wie man juristisch sagen würde. Aber dann wurde es ja hart, weil es sollte ja ins Handelsregister. Und wenn du aber Heidelberg im Namen haben willst, dann muss die IHK schon eine Empfehlung aussprechen, dass die Stadt es genehmigt. Und je weiter Heidelberg nach vorne geht, desto mehr Grundkapital, Stammkapital wollen die sehen, ja. Also für einen 50.000 Mark Handelsregistereintrag für eine GmbH kriegst du kein Heidelberg in deinen Namen, ja, auch nicht an der dritten Stelle. Und bei der IHK kannte jemand zufällig irgendeine Software von uns, von Atari, ich habe vergessen, was war, wahrscheinlich Signum. Und der hat gesagt, ja, was die machen, das ist schon legitim und die blamieren die Stadt nicht. Also wenn du jetzt an Heidelberger Zement, jetzt Heidelberg Materials inzwischen, oder Heidelberger Druckmaschinen denkst, die sind halt so alt, die haben das noch. Ja, und Heidelberger Druckmaschinen ist ja so dreist, dass sie quasi Heidelberg als Markennamen auf ihren Maschinen verwenden. Ja. Und mit denen sind wir insofern irgendwie verkuppelt, weil ganz oft auf irgendwelche Messen Leute gedacht haben, wir wären quasi die Softwareabteilung von Heidelberger Druckmaschinen. Und dass Heidelberg eine Stadt ist, ist jetzt weltweit auch nicht überall bekannt, ja. Und dann kommen, wenn du das erklärst, immer so Aha-Momente, ja.
Das ist ja faszinierend. Übrigens nur das am Rande, warum mich das auch so fasziniert und interessiert. Da berühren Sie unsere Biografien. Ich habe in Heidelberg studiert. Das ist natürlich jetzt nach 1985 gewesen. Aber ich habe einen Bezug zu der Stadt. Und deswegen, ich erlaube mir mal kurz die Frage, hast du noch im Kopf oder verrätst du das hier so ganz grob, wo in Heidelberg, ich sag mal, das erste Hauptquartier war von Application System Heidelberg Software? Also auch sowas wie Altstadt oder Handschuhsheim oder wo auch immer?
Es war tatsächlich in Neuenheim.
Ach Quatsch.
In der Brückenstraße oberhalb vom Supermarkt. Es war eine Bürogemeinschaft mit einer, da ist jetzt ein Lidl drin, damals war es ein Nanz, falls es noch jemand weiß.
Ja, na klar, ja, ja.
Und das Schicke war, praktisch die ganze Supermarktfläche war ein Flachdachbau hinten raus und das war unsere Dachterrasse von was weiß ich wie viel, 100 Quadratmetern. Das hat uns natürlich wenig interessiert, weil wir hatten da Büroräume, aber es war schon ganz schick so.
Fantastisch. Ohne Witz, ich habe es in diesem Moment vor Augen. Ich habe genau den exakten Standort gefunden, auch mit dem Lidl, das hilft. Und ich kann dir sagen, während meines Studiums auf dem Weg ins Neuenheimer Feld, da ist da heute so Naturwissenschaften-Kram, ist da mein Bus mehr als einmal dran vorbeigefahren. Das ist ja jetzt schon ein kleiner Gänsehautmoment für mich persönlich. Das ist ja wunderschön.
Ja, das ist ganz lustig. Und dann sind wir ins Industriegebiet Rohrbach Süd umgezogen.
Ja.
Da gab es so einen Möbelladen Breitwieser, da waren wir nebendran. Ganz lange und dann haben wir eine Zeit lang in der Weststadt ein zweites Büro gehabt, weil der Platz nicht gereicht hat und dann sind wir umgezogen auf den Pleikatz Förster Hof, sehr sperriger Name wieder und der ist da, wo die Landebahn war für den Amerikaner.
Ah ja,
Und ausgeflogen sind, also wir waren immer gut bewacht. Heute würde man das nicht mehr als Standardvorteil bezeichnen, wenn man da ist, aber die sind ja weg. Und das war so ein Bauernhof, das war auch ganz schick. Ne?
Jetzt muss ich noch mal kurz zu dem Namen zurückkehren. Jetzt verstehe ich, woher er kommt und welche Gedanken da reinflossen. Stand denn jemals in dieser langen Firmengeschichte im Raum zu sagen, wir benennen den um, wir machen da was anderes draus? War das jemals eine Überlegung?
Naja, also erstens mal ist es ja sehr weitsichtig, weil jetzt ist ja alles eine App, also eine Application. Ja, also
stark, das ist richtig, ja.
Mhm. Braucht man eigentlich gar nichts ändern, weil wir machen ja auch mobile Sachen. Andererseits ist es so, dass wir jetzt als Abkürzung so ein bisschen ASH Games auch etabliert haben oder versuchen. Also wir haben auch ashgames.com als Adresse. Das ist dann auch schon mal nicht so sperrig, wenn man irgendjemand eine E-Mail-Adresse geben will. Ja, ansonsten bleibt's halt dabei, ja. Weil, was soll man da machen? Ja, also wir haben auch sehr allgemeinen Firmenzweck im Handelsregister stehen. Das ist mir neulich mal in die Quere gekommen, weil wenn du Gamesförderung willst, musst du ja zeigen, dass du hauptsächlich Games machst. Und ich habe gesagt, naja, das, was wir so machen, hat sich in den letzten 40 Jahren immer mal wieder ganz schön geändert, aber der Eintrag im Handelsregister nicht. Aber das wurde dann erstmal geschluckt, aber ich hatte jetzt nicht vor, irgendwie am Handelsregister rumzuschrauben, nur weil die Förderung da irgendwie denkt, wir machen dann doch keine Spiele.
Spielt da auch Nostalgie eine Rolle, wenn man das überhaupt in diesem Kontext so nennen kann, aber so dieses Wissen, ja?
Na, logisch.
Ja, 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 ich weiß nicht, es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, nee, das ist knallhart Business, mir doch egal, wie alt der Name ist, das ist einfach praktisch, das so zu lassen. Aber das ist ja spannend, da sehe ich ja fast schon so ein kleiner Kreis, der sich schließt, dass du ja jetzt in diesem Moment auch sitzt in einem Archiv, also in einem Sammelort für Dinge aus dieser Zeit. Ist das so etwas, was du wertschätzt, so dieses Bewusste auch mal, ne, durch die Vergangenheit laufen, mal kurz die Sachen wieder berühren von damals? Magst du sowas?
Also ich habe immer wieder Momente, wo ich mit Leuten spreche, die das auch interessiert, und dann halte ich es in die Kamera. Deswegen bin ich ja hier so habe ja griffbereite Sachen.
Ja, ja, ja.
Also ich habe zum Beispiel jetzt als ganz guten Partner den Charles Cecil gewonnen, der Broken Sword gemacht hat, ne? Und das Event, worüber du mit mir eigentlich sprechen möchtest, habe ich ja zusammen mit ihm organisiert. Und wir sind ja so ein bisschen aus derselben Zeit, also er ist noch 2 Jahre älter, aber seine Firma ist 5 Jahre jünger. Wir können uns also in beide Richtungen gegenseitig ein bisschen hänseln. Aber der weiß ja, wovon ich dann rede, wenn ich über 32 Kilobyte Hauptspeicher spreche, während umstehende 30 Jahre jüngere Personen denken, die reden im Fieber, die Alten. Ja. Und klar, für mich ist es schon, das sind Meilensteine. Ja, davon weiß kaum jemand was. Ja, das spielt aber auch keine Rolle. Ich beharre auch auf diesem Firmennamen als Markennamen nicht so, weil wir zwar auch als Publisher tätig sind, aber wir sind ja so nicht der typische Publisher, der immer irgendwie alles besser weiß oder so. Wir sehen uns so, dass wir in den 40 Jahren so viel Müll gemacht haben, dass wir überall was dazu sagen können. Ja, also die Teams, mit denen wir arbeiten, die sollen ihr kreatives Ding machen. Ja, wenn sie irgendwo Hakenkreuze reinmalen, dann heben wir natürlich die Hand und sagen, das können wir nicht machen. Ich überspitze jetzt alles mal ein bisschen, damit es schneller geht. Und ansonsten dürfen die machen. Und dann, wenn wir ein Spiel veröffentlichen, stellen wir das Spiel und das Team, das das Spiel gemacht hat, nach vorne und nicht uns. Ja, weil Leute wie du, ihr wollt ja die Story hinter dem Spiel wissen und wir hatten das gemacht. Ja, wir sind dabei eine Randerscheinung. Ja, also wenn sich jemand für uns interessiert, ist mir auch recht. Aber es geht ja um das Spiel. Ja, und da haben wir... Gut, auch wenn wir den ganzen Code geschrieben haben, was manchmal vorkommt. Also unsere Aufgabe variiert dann halt von jedem Projekt zum anderen. Oder wenn man die Portierung oder wie auch immer. Wir machen ja sozusagen nur die Drecksarbeit so unten rum. Ja, die schicken Sachen, die man nach außen sieht, machen ja andere. Und die sollen dann auch im Spotlight stehen. Ja, also das ist jetzt für uns... also ich habe da kein Ego-Problem damit, wenn jetzt keiner weiß, dass wir damit was zu tun hatten. Ne?
Da kommen wir jetzt tatsächlich auch mal hin, weil das ist so ein Schwerpunkt, der mich ganz besonders interessiert, eure Tätigkeiten als Publisher, und von dort aus kommen wir dann auch zu diesem Steam-Event. Ich würde vorher aber eine kurze Zwischenstation noch machen wollen, und zwar, die dreht sich nochmal über eure Firmengeschichte. Du hast das vorhin schon mal angerissen, seit 1985 gab es so 2, 3 besonders einschneidende Momente, wo sich auch euer Fokus, euer Schwerpunkt verändert hat, und einer dieser Wendepunkte vielleicht, und das schreibt ihr auch auf eurer Firmenwebseite selbst, ist das Jahr 2013. Da schreibt ihr, dass sich euer Fokus verändert hat, weil weniger Spiele und Software im Laden verkauft wurden, steht da, der Online-Vertrieb jetzt viel wichtiger wurde, und ihr wolltet euch 2013 dann anpassen und vor allem zum Entwickler und Publisher für digitale Spiele und eben Indies werden. Was mich da interessieren würde, wenn ich das so lese, wie leicht oder schwer fiel dir zu diesem Zeitpunkt dieser Kurswechsel, weil es ist ja durchaus was anderes als das, was ihr vorher gemacht habt, ne? Wie ging es dir damals damit? War das eine logische Entscheidung, es geht gar nicht anders, oder hast du damit gehadert?
Also sagen wir mal so, wir haben ja vorher in der Zeit sehr viel, also das war ja dann unser Macintosh-Geschäft, da hatten wir auch einen Ableger, Application Systems Paris in Frankreich und Application Systems London in England, einfach um die Wege für die Retail-Leute, die bei uns eingekauft haben, kürzer zu machen. Und der in England musste natürlich dauernd bei Apple vorsprechen, um neue Produkte bei denen ins Regal zu stellen und so weiter. Da haben wir uns sozusagen, wie sagt man es, Value-Add-Distributor waren wir. Also das heißt, wir haben ein Produkt genommen, das es schon gab. Dann haben wir dafür gesorgt, dass die französische und die deutsche Lokalisierung da drin ist. Wir haben das aber auch getestet, ob man bei Age of Empires auf dem Mac dann ein Spiel wieder laden kann, wenn man so doof war, einen Umlaut in den Dateinamen zu schreiben. Ja, und dann mussten wir natürlich die ganzen Troubleshooting-Kapitel aus diesen Handbüchern rausnehmen und sagen, ja, okay, erstens mal gibt's keine rechte Maustaste auf dem Mac, also musst du Control-Click drücken und so. Und die PC-Probleme hast du auf dem Mac natürlich nicht. Wenn du welche hast, sind sie mal mindestens anders. Also muss man diese Teile in den Handbüchern austauschen. Und damit waren wir schon auch technisch involviert. Ja, also es war jetzt keine reine, wir drucken jetzt irgendwie Packung und verschicken das Zeug, Geschichte. Ganze Logistik haben wir natürlich auch gemacht und so. Aber wir steckten da mittendrin. Wir hatten noch ein bisschen so einen Rest von unserem Atari-Geschäft, weil du weißt ja, in den 80ern und 90ern hatte ja jeder ein eigenes Betriebssystem, also wir auch. Ja, und unseres war kompatibel zum Atari und wieder ein bisschen übertrieben, aber egal. Wir haben jedenfalls dieses Atari-Betriebssystem dann auf Mac portiert, weil der Mac war natürlich ein logischer Schritt, weil der Atari hatte denselben Prozessor. Und das muss man sich jetzt nicht so als Emulator vorstellen, sondern es ist richtig gerannt. Also das war dann auf dem Mac, das war der LS475, diese Pizzaschachtel, wie man sie so sagte. Das war einfach schon die nächste Prozessorgeneration von Motorola. Und das lief schneller als auf dem High-End-Atari, ja, obwohl das den Atari auf dem Mac ja nur simuliert hat. Und ein guter Freund von mir, der Thomas Tempelmann, der hat das portiert. Und das ist ein Meisterwerk, ja. Also der hat es integriert in die komplette Umgebung vom Mac. Da konntest du übers Mac-Netzwerk drucken auf Druckern, von denen der Atari, der da lief, gar nichts wusste und die Anwendungssoftware auch nicht, ja. Vom Netzwerk sowieso keine Ahnung, ja. Aber das ist voll integriert. Wir haben Schnittstellen von Apple geöffnet bekommen, die nicht öffentlich zugänglich waren. Also gab es einen Vertrag, in dem aber vor allem drin stand, wie groß unser Name auf dem Produkt sein soll im Verhältnis zu dem Namen Apple und so weiter. Und das war HiFi. Das ist total schnell gelaufen. Ganz viele Leute haben das gekauft und haben ihre Atari-Diskette dann in den Mac reingesteckt und haben dieselben Programme und Daten benutzt wie vorher. Wenn du 3 Jahre Buchhaltung gemacht hast oder 4 mit dem Atari und einfach weiterarbeiten kannst und das Ding ist schneller, ist es ja super. Das ist eine sogenannte Killer-App. Das gibt's ja selten. Ja? Und bei Apple in München gab's einen, der es begriffen hat. Und dann haben wir mit, kann man sich auch nicht vorstellen, mit Apple zusammen gedruckte Werbung gemacht, die Apple bezahlt hat. Und der Inhalt der Werbung ist interessant, weil da war ein Mac abgebildet. Auf dem Bildschirm lief aber ein Atari. Und da war das Apple-Logo drin und unser Logo. Erzähl das mal jetzt hier mal bei Apple, dass du das machen willst. Ja, wirst du im Keller gesperrt und ausgelacht. Ja, euer Logo auf unserer Anzeige, seid ihr wahnsinnig. Aber das war in diesen Atari-Zeitschriften, die es noch gab, halt auf der Innenseite vom Cover. Ja, und weil der begriffen hat, die Leute kaufen unsere Hardware wegen der Software von denen und es gibt 1 Million Atari Benutzer in Deutschland, das ist unsere installierte Basis. Und es gab ja, das kann man sich auch nicht mehr vorstellen, Zeiten, in denen Apple Entwickler gebraucht hat und hofiert hat, weil ihr Markt scheiße war. Die waren ja, bevor der iMac erschienen ist, hatten die noch für 6 Monate Geld und dann wären die Lichter ausgegangen bei Apple. Ja, dann hat Steve Jobs so ein Ding auf den Tisch gestellt, hat gesagt, hier, das ist unser neues Gerät und alle haben rumgeguckt und gesagt, da ist überhaupt kein Diskettenlaufwerk drin. Was sind das für Schnittstellen? Das ist ja nur USB. Das hat doch keiner. Gibt's keine Peripherie. Ja, ja, gut, egal. Auf jeden Fall hat das ja das Ruder rumgerissen. Aber wir haben dann schon auch dann großen Anteil gehabt, weil für jede Software, die wir verkauft haben, haben die natürlich 10 Rechner verkauft, weil die Leute das kopiert haben. Ja. Und das war ein signifikanter Anteil an dem, was sie in dem Jahr oder in den Folgejahren verkauft haben. Ja. So, und mit dem, was da lief, haben wir uns Zeit verschafft, in der wir auch noch Atari-Software verkauft haben. Unser Browser für den Atari, den wir selber gemacht hatten, also ein Student hier aus Darmstadt, der ist erst erschienen, als Atari nicht mehr gab als Plattform. Ja, genauso unser E-Mailer-Produkt. Der Browser, den gibt's übrigens immer noch, der heißt jetzt iCap für iOS. Wird verkauft, der verkauft es immer und er lebt davon, ja. Weil der natürlich nichts trackt und du kannst ihn im Kiosk-Modus betreiben, also iCap heißt es. Was daher kommt, dass es eigentlich der Crystal Atari Browser war und jetzt das Cap so als Akronym für ein Taxi zum Internet benutzt wird. Mm. Und weil das alles I war, ist jetzt das I noch vorne dran, deswegen heißt es iCab.
Ich sehe hier gerade, Alexander Klaus ist ja, der Erfinder. Der ist,
genau.
Fantastisch.
Das ist einer, der HTML vorwärts und rückwärts spricht und Java und so.
Krass.
Der ist sensationell. Ja, also wir haben mit richtig vielen, richtig fähigen Leuten zu tun gehabt. Der C-Compiler, den wir auf dem Atari hatten, ist von Peter Sollig gebaut worden. Und Peter Sollig ist zum Nachdenken ins Café gegangen und ist dann wieder rauf und hat Code geschrieben, ja, den er sich ausgedacht hat. Und was ist er jetzt? Also meiner Meinung nach gehört er zu den 10 Leuten, und ich glaube nicht, dass es mehr gibt, die C++ komplett verstanden haben.
Ja.
Und er ist dadurch der Chef der Code-Generierung bei Microsoft geworden. Ja.
Es sind sehr viele Informationen, von denen mir es schwerfällt, sie alle einzuordnen. Deswegen kehre ich jetzt nochmal zurück zu der Frage, auf die wir hingesteuert haben. Nein, alles gut. Das Jahr 2013 als dieser Wendepunkt. Genau. Wir haben jetzt nochmal viel erfahren, koloriert quasi bekommen von dir, wie es in den Jahren vorher jetzt aussah bei euch, was euch da alles an Räuberstücken gelungen ist. Und jetzt kommen wir auf dieses Jahr 2013 zu. Und das ist ja spannend, weil sich das Programm von euch und der Schwerpunkt ja ändert.
Ja, genau. Das ist halt ein harter Einschnitt gewesen, weil sich abgezeichnet hat, dass du mit Anwendungssoftware nicht so richtig weit kommst. Also jetzt irgendwie mit Textverarbeitung und Tabellenkalkulation da weiterzumachen oder Datenbanken und was wir so alles gehabt haben auf dem Atari, das war irgendwie nicht zielführend. Und bei Spielen ist es halt so, da kannst du dir vorstellen, die Leute brauchen, also keiner braucht ein Spiel, aber wenn man meint, dass man Spiele braucht für sein Leben und sich damit unterhalten lassen will, dann braucht man ja immer mal wieder ein neues. Ja, mal von der Warcraft-Lücke, World of Warcraft-Lücke abgesehen, wo dann die Leute ihre Zeit alle da reingebuttert haben oder sehr viele, die standen natürlich nicht mehr für andere Spiele zum Kauf zur Verfügung. Ja, aber ansonsten kannst du ja sagen, gut, das ist halt eine Sache, die kann man mal probieren und wir haben das Know-how dafür. Und wir hatten ja noch so Reste von unserem Mac-Geschäft da laufen und auch einen Geldpuffer, weil wir halt kein Firmengebäude hingestellt haben, so wie andere oder so irgendwas. Wir haben da immer sehr konservativ gehaushaltet und deswegen haben wir da noch auch einen finanziellen Puffer gehabt. Und dann haben wir halt mal unsere Experimente so gemacht. Wir haben die Maus lizenziert für ein Frag doch mal die Maus-Quiz, das wir mit jemandem gemacht haben. Und dann haben wir Ghost Control gemacht. Das ist so eine Art Geisterjagd in Pixel-Retro mit Turn-Based-Strategy halt. Da ist leider der Entwickler verstorben. Sowas passiert halt leider auch, wenn man so lange da dabei ist. Damit ist das Projekt dann ein bisschen stecken geblieben. Also ich würde sagen, man könnte da noch sehr viel draus machen, aber keiner hat Zeit und keiner will den alten Code auseinanderbauen. Und dann, während wir mit Ghost Control auf Kickstarter waren, war ein anderes Programm, ein anderes Spiel auf Kickstarter, das hieß Nelly Kutelot, The Foul Fleet. Und ich habe dann, um diesen Kickstarter zu promoten, eine sogenannte Crowdfunding-Show gemacht, natürlich mit K-R-A-U-T, weil wir sind ja in Deutschland, ja.
Das habe ich gesehen in Vorbereitung auf das Gespräch, ja.
Ja, und da habe ich dann 10 andere Projekte, die gleichzeitig mit Spielen auf Kickstarter waren, eingeladen, macht mal ein 20-Minuten-Interview mit mir, wir streamen das auf YouTube und ihr müsst nichts machen, außer euren Bäckern sagen, dann und dann läuft diese Show, schaut doch da mal rein. Und so, dass sich die 10 Projekte, die da an Bord sind, gegenseitig an die Bäcker empfehlen und jeder nochmal andere Bäcker mit abkriegt. Es ist ja nicht so, dass dann einer dann bei eurem Projekt abspringt, aber vielleicht nimmt auch noch ein anderes mit an Bord oder redet darüber. Und da hatte ich eben dann Alistair Beckett King im Gespräch, der Barry Kutelot gemacht hat. Und es war saumäßig witzig. Und ich war zwischendrin nämlich auch weg. Das ging noch über Skype. Und er hat es gar nicht gemerkt, hat einfach weiter monologisiert. Und er ist von Haus aus Comedian, also es ist ja egal, was man mit dem bespricht. Irgendwie.
Ja, sehr gut.
Ja. Und dann habe ich gesagt, ich bin jetzt wieder da, ich weiß nicht, was du gesagt hast, ich guck's mir nachher mal auf dem Video an, aber ich finde, wir sind gar nicht fertig. Wenn ich das nochmal mache, dann bist du nochmal dabei, oder? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich nochmal 2 Wochen später dieselbe Nummer gemacht, weil es wirklich auch Traffic auf den Kickstarter gebracht hat. Und dann war Alistair wieder dabei. Und dann war es aber so, dass er inzwischen zwei von seinen Stretch Goals erreicht hatte. Und da war dabei native Mac und native Linux-Version von seinem Spiel. Und dann war er geleimt, weil er hat es mit Adventure Game Studio gemacht. Und das ist so ein uraltes Entwicklungstool, wo es nur irgendeinen Hack gab, dass es vielleicht auf Mac läuft und Linux war, nur ja, mit vielen Fragezeichen. Und dann habe ich gesagt, dein Spiel ist so super. Warum machen wir es nicht so, dass wir das in Unity neu bauen? Und dann können wir natürlich auf die anderen Plattformen, dann hast du ein Riesenproblem gelöst. Und dann gucken wir mal, worüber wir uns noch unterhalten können. Ja, und so wurden wir dann zu dessen Publisher und haben etwas zu naiv die Sache betrachtet, weil wir haben noch mal 2 Jahre an dem Ding rumgeschraubt, weil er halt gesagt hat, okay, jetzt wo ich überall Idle-Animationen einbauen kann, mache ich das natürlich auch. Und hat er wieder losgezeichnet, ja. Und dann haben wir da deutsche und englische Sprachaufnahmen gemacht und es wurde ein sehr, sehr gutes Spiel, ja, finde ich jedenfalls. Und dann, weil wir dieses Adventure gemacht haben, kamen plötzlich lauter Leute, die gesagt haben, ja, macht ja noch Adventure, macht ja sonst keiner mehr. Ich habe hier auch ein super Adventure. Ja, und dann kam Unforeseen Incidents von Blackwoods. Also die habe, den Markus habe ich im Gang auf der Gamescom getroffen und habe ihm eigentlich eine Lekutolot angepriesen mit einer Postkarte und gesagt, hier, magst du Adventures? Dann hat er gesagt, ja, wir machen selber eins. Dann habe ich gesagt, so wie man hin und her flachst, ja, zeig mal, ja, kann ich machen. Hat sein Laptop aufgeklappt und dann habe ich gesagt, komm, wir setzen uns mal. Es ist im Stehen so blöd auf dem Gang. Und dann hat er mir den Prototyp von Unforeseen Incidents gezeigt. Zack, hatten wir schon wieder ein Adventure an der Backe. Und dann kam Luna the Shadow Dust dazu, was ja auch wirklich gut ist. Ich habe nicht gedacht, dass es eine super Idee ist, Adventures zu machen, weil das ja eine ganz kleine Nische ist. Andererseits mag ich selber Adventures sehr gerne und die Spiele waren auch einfach alle sehr gut, ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ja blöd, wenn du jetzt sagst, das mache ich nicht, weil es ein Adventure, ja. Und dann haben wir uns aber diesen Adventure-Knoten ans Bein gebunden irgendwie.
Ja.
Ne? Also deswegen stecken wir da so drin, aber wir haben jetzt keine Allergie gegen andere Sachen, ja. Ich meine, ja, wir haben ja auch ein VR-Spiel gemacht, das ist mehr so ein Puzzle-Game und wir haben Witchtastic, das ist von einem Team aus Heidelberg, konnte ich auch nicht sagen, bleib wo der Pfeffer wächst, es ist ein sehr gutes Multiplayer-Spiel. Also bleib wo der Pfeffer wächst, nur weil es kein Adventure ist, meine ich jetzt. Ja, so.
Ja, da beantwortest du schon eine Frage, die ich unbedingt dir auch stellen wollte. Ich stelle sie trotzdem noch mal expliziter. Und zwar meine Frage, als ich auch das Portfolio von euch jetzt als Publisher auch mal durchgegangen bin. Du hast schon genannt Unforeseen Incidents zum Beispiel, aber auch sowas wie Rosewater. Okay, ist auch ein Adventure, aber auch Prim, The Longing, was ja dann durchaus immer was anderes ist. Und du hast ja auch gerade noch mal Spiele genannt, die aus dieser Adventure-Reihe rausfallen. Was ich mich gefragt habe, war, weil das ja so ein bunter Katalog dann geworden ist über die Jahre, wie gehst du beziehungsweise ihr da eigentlich vor bei den Projekten, die ihr scoutet, dass ihr sagt, das ist es, das möchte ich, das interessiert mich, da wollen wir gerne mit euch zusammenarbeiten. Wie entscheidet sowas bei euch jemand?
Also wir kriegen viele Sachen geschickt und wir sind natürlich auf Messen unterwegs und auf der Gamescom reden wir nicht nur mit der Presse und mit den Endkunden, sondern wir gucken uns auch an, was die anderen Teams machen. Und dann sprechen wir mit denen und schauen halt mal, ob jemand da eine Unterstützung braucht oder nicht. Und wenn Leute da prinzipiell dann interessiert sind, dann gucken wir uns die Spiele nochmal genauer an. Und wir wissen ja alle, wie Spiele entstehen und dass die am Anfang, wenn sie fertig werden, werden sie schon auf dem Markt. Ja, also wenn sie nicht fertig sind, fehlt irgendwas. Und wir bilden uns dann selber ein Urteil drüber, was wir denken, was im Spiel noch fehlt. Und sagen das aber dem Team nicht, sondern wollen vom Team wissen, was denkt ihr, was bei eurem Spiel noch fehlt. Und wenn die da im Wesentlichen der gleichen Meinung sind, dann sind wir zusammen schon auf dem richtigen Weg. Dann müssen wir uns auch gar nicht drüber streiten, wie das Spiel nachher aussehen soll. Ja, sondern natürlich haben wir nicht immer 100% dieselbe Meinung darüber, weil wir ja auch, wenn wir das angucken, nicht wissen, was haben die sich dabei eigentlich gedacht, ja, weil meistens denken sich Leute ja ein bisschen was, vor allem wenn sie sich eine Story ausdenken, ne, und wenn der Schluss noch nicht da ist, weißt du ja auch nicht, wo soll das eigentlich alles hinführen am Ende, und ja, dann muss man halt gucken, ob man da zusammenkommt, ja, weil es geht natürlich am Ende auch immer um Verteilung von Prozenten und so weiter, und das richtet sich bei uns natürlich hauptsächlich daran aus, was wir denn machen, Ja, also wenn wir jetzt Anführungszeichen nur Marketing machen, dann brauchen wir natürlich weniger Prozente, als wenn wir den ganzen Code schreiben, wenn wir mitfinanzieren, wenn wir eine Lokalisierung in 10 Sprachen bezahlen müssen und möglicherweise noch Sprachaufnahmen in 1 bis 2 Sprachen. Also es ist so ein ganzer Fächer, aber im Grunde genommen für jedes Projekt dasselbe. Ja, du brauchst jemanden, der die Story schreibt, du brauchst jemanden, der die Grafik macht, jemand muss einen Code machen. Jemand muss so ein bisschen den Hut aufhaben bei der Art Direction und bei der Gesamtrichtung, wo es hingehen soll und so weiter, ja. Und ich denke, wir können da bei allem was beitragen, wenn die Leute uns lassen und wenn sie meinen, sie können selber besser. Manche können das wirklich sehr viel besser, als wir es gekonnt hätten. Siehst du dann im Ergebnis, wenn sie es ohne uns machen und durch die Decke gehen, dann sage ich, okay, die haben es gekonnt. Bei anderen, die es selber probiert haben, geht es da ganz erbärmlich aus. Dann sage ich aber auch nicht, das habt ihr alles falsch gemacht, weil ich weiß ja auch nicht, wie es ausgegangen wäre, wenn wir es gemacht hätten. Ja, wenn ich handwerkliche Fehler sehe, klar. Also ich meine, da gibt es schon viele Sachen, wo du von vornherein weißt, nee, so kannst du das nicht machen. Du hast jetzt 2.500 Leute auf deiner Wishlist. Wenn du jetzt ein Release machst, dann hört keiner mehr was von deinem Spiel und du auch nicht. Ja, da gehst du einfach unter. Ja, du musst, deine Wishlist ist jetzt nicht entscheidend darüber, was du nachher wirklich verkaufst. Aber das zeigt dir schon, wie sichtbar du bist. Und mit 2.500 Wishlist-Einträgen bist du nicht sichtbar. Da kennt dich keiner. Ja. Also, das ist eine Maßzahl, so ein bisschen, ne?
Mhm. Da berühren wir auch ein Thema, was mich auch sehr im Vorfeld interessiert und mich auch beschäftigt hat. Und zwar in einem Interview, das ich gelesen habe in Vorbereitung auf diese Folge mit dir, das ist schon längere Zeit alt, erzählst du, dass ein großer Vorteil von euch als Team sei, jetzt eben als Publisher, dass ihr so viel Erfahrung habt, auch in der Spielebranche selbst und quasi von Anfang an im Grunde mit dabei seid, dass das eine ganz große Stärke ist, die ihr in diese Vermarktung und auch in diesen Kontakt mit den Entwicklerteams mit einbringen könnt. Auf der anderen Seite habe ich mich dann gefragt, als ich das gelesen habe, hast du persönlich manchmal auch Sorge, dass es gewisse, ich weiß es nicht, Trends, Themen gibt, die da draußen wichtig werden, auch für den Erfolg eines Spiels, wo du irgendwann einfach sagst, Leute, ich check's einfach nicht mehr. Und ich meine das ganz gutmütig. Ich meine, ich bin Jahrgang 89 und ich sitze vor TikTok und frage mich manchmal, ich weiß nicht, ob ich das verkrafte, ich weiß nicht, ob ich das möchte, ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Hast du solche Momente? Spielt das eine Rolle in deinem Arbeitsleben, diese Sorge?
Klar, also um es auch mal offen zu legen, ich bin Jahrgang 65, ne? Und ab 60 bist du ja nach UN-Definition alt, also deswegen ist die Frage völlig berechtigt. Also ich bin zum Beispiel zu doof, um mit dem Game-Controller richtig elegant durch eine 3D-Welt zu laufen. Ja, das kann ich nicht mehr, also nicht schnell, ja. Ich schaue mich dann eher gemütlich um. Wir machen ja gerade einen 3D-Titel mit We Stay Behind, ja. Also da musste ich jetzt zum Testen dann auch erstmal mich da wieder einarbeiten, wie das mit so einem Controller geht. Und wir portieren gerade Ghost on the Shore auf Mobile. Und das ist ja noch doofer, wenn du da mit 2 Daumen da so rum, also was heißt noch doofer? Für mich schwieriger als für Menschen. Jetzt mein Sohn ist 27 oder der Sohn von meinem Kollegen, der ist auch in der Größenordnung unterwegs und die machen da einfach rum und rennen da durch, ja. Also Speedrun kann ich nicht mehr. Und TikTok, klar, das ist auch nicht meine Welt, aber ich sehe natürlich, was um mich rum passiert, ja. Und ich würde meine Zeit damit nicht verplempern wollen. Aber natürlich müssen wir es fürs Marketing irgendwie benutzen. Aber das Geheimnis ist dann einfach, dass du natürlich Leute fragst, die das können. Ja. Ja, also auch, du musst natürlich jetzt auch ganz viel Marketing über Influencer, Streamer, Twitch und so weiter machen, ja. Ich setze mich da aus beruflichen Gründen davor, aber ich benutze jetzt nicht Twitch als Fernsehersatz, ja. Es gibt auch etliche, die ich total sympathisch finde, es macht auch Spaß, dann dazu zu gucken. Aber irgendwie muss ich ja sowieso den ganzen Tag was spielen machen, dann reicht es irgendwann auch mal. Setze mich lieber aufs Rennrad oder so. Ach so. Mir vorbereitet.
Ja, sehr gut, Rennrad-T-Shirt, ja.
Auf jeden Fall, die Frage ist völlig berechtigt, ja, aber was wir beitragen, ich sag immer, wir kochen ja alle mit Wasser, ja, nur haben wir schon sehr viel Wasser gekocht, ja. Also wir haben, wenn du jetzt, du hast The Longing angesprochen, Da sind wir drauf gekommen, weil wir zufällig an der Baden-Württemberg-Booth da im Business-Bereich ausgestellt haben, auf der Gamescom, und die da auch drauf waren. Und der Anselm, also wir haben ein ganz anderes Spiel ausgestellt, aber der Anselm, der das gemacht hat, der hat dann gesagt, ja, ich habe aber noch ein anderes Projekt, das finden aber die anderen so ein bisschen schräg. Aber das ist so mein Steckenpferd, ich zeige euch das mal. Und dann hat er uns so einen Prototyp von The Longing gezeigt und wir haben erstmal nicht so verstanden, wo der eigentlich hin will. Und dann hat er uns aber nochmal eine Demo geschickt und mein Kollege hat dann immer gesagt, das ist so schräg, du musst dir das unbedingt nochmal angucken. Und dann monatelang hat er gesagt, ruf den doch jetzt nochmal an. Und dann war der aber schon so viel weiter damit und dann haben wir es uns nochmal angeguckt, da haben wir gesagt, das ist total schräg und schief, aber wir finden das geil. Wir können dir überhaupt nicht sagen, wo das hingeht, aber wir würden es gerne mit dir machen, dann gehen wir halt mit wehenden Fahnen gemeinsam unter, das ist mir wurscht.
Sehr gut.
Aber ich finde, es gibt kaum was Depressiveres als dieses Spiel. Und es dreht sich ja um Einsamkeit und Selbstisolation. Du hängst da in dieser dunklen Höhle ab und der schlurft mit der langsamsten Geschwindigkeit, die jemals eine Spielfigur hat, durch die Gegend und macht sich noch drüber lustig, wenn du es eilig hast. Und das ist ein kompletter Gegenentwurf zu wir scrubben mal in dem Video vor, wo die interessanten Stellen sind, ja. Und deswegen hassen es auch ganz viele Leute. Also wir haben da eine relativ hohe Rückgabequote. Was aber okay ist, weil du kannst dir das nicht vorstellen, wie sich dieses Spiel spielt. Das können wir auch nicht anders beschreiben, ja. Und wenn dann einer sagt, das ist mir viel zu lahm, da passiert ja gar nichts, weil er irgendwie seinen Zen-Moment nicht bekommt mit dem Spiel, dann gut, dann soll das zurückgeben. Ist ja okay, ne. Und, wie gesagt, Einsamkeit, Selbstisolation, Erscheinungstermin März 2020. Das war jetzt natürlich kein Marketing-Trick, sondern das hat ja 7 Jahre Entwicklungshistorie davor. Das ist jetzt einfach in dem Fall ganz gut gelaufen, weil die Leute alle plötzlich Zeit hatten, 400 Tage mit einem Spiel zu verbringen. Und der hat ja dann später, wollte auch unbedingt so ein Plushie machen, dann haben die Leute zu Plüschfigur bestellt und dann schicken die halt, posten die Bilder, wo die Plüschfigur auf dem Nachttisch ist und die Brille für die Nacht auf die Plüschfigur gesetzt ist und drunter steht mein Begleiter in der Pandemie. Ja. Also da haben viele Leute eine total emotionale Beziehung zu dieser Spielfigur aufgebaut. Ja, da gibt's Leute, die haben sich den irgendwo tätowieren lassen und Comics gemalt damit und so. Also das hat eine riesen Fanbase gekriegt. Also das hat sich einfach verselbstständigt. Ja, und das ist natürlich fantastisch. Und für den Anselm und diese Mühe, die er da reingesteckt hat, auch total verdient. Ja, also es ist ja jetzt weniger unser Verdienst. Wir haben nur geguckt, dass wir es irgendwie sichtbar kriegen. Aber es haben auch ganz viele Leute dann verstanden, ja, wie Zeit eine Spielmechanik sein kann. Ja, und es ist ja sehr einzigartig, wie das in The Longing benutzt wird. Ne? Und so, ja, weil das ist jetzt wieder ein anderes Thema.
Und von hier aus nochmal zu diesem Wasserbild zurückzukommen, das finde ich ganz schön, das will ich nochmal aufgreifen, bevor wir dann jetzt zu diesem Event kommen, das ich ja noch auf die Beine gestellt habe, was ich auch völlig faszinierend finde. Eine dieser neuen Zutaten, die, sage ich mal, in diesem Wassertopf, mit dem ihr schon seit vielen Jahren kocht, reingekommen ist, ist ja das große Thema KI und auch KI-Tools in der Spielentwicklung. Da würde mich mal einfach quasi entlang des Weges interessieren, wie dein Standpunkt dazu aussieht. Also zum Beispiel, Extrembeispiel, um es einfacher zu machen, es gibt ja mittlerweile schon das ein oder andere Spiel, das komplett aus KI, generativer KI besteht, von den Assets über die Geschichten, die erzählt werden, bis allem. Würdest du sowas publishen wollen oder sagst du aus moralischen oder sonstigen Gründen, nee, das ist für mich nichts, ich möchte das nicht unterstützen. Wie ist da dein Standpunkt?
Also mein Standpunkt kann ich jetzt mehr so auf die Adventures oder diese narrativen Spiele projizieren. Und da sehe ich wenig Raum, wo man mit der KI wirklich weit kommt. Ja, es gibt ganz gute Vibe-Coding-Projekte, wo du halt auch im Prinzip prima Sachen siehst, aber das ist ein bisschen so, wie wenn du was übersetzt, dann wird dir ein Text vorgesetzt und du musst dir dann überlegen, ob das wäre, was du jetzt genommen hättest an Wörtern, ja. Und das ist meistens nicht so, ne. Und deswegen ist, glaube ich, das Spielergebnis nachher auch nicht irgendwie so, wie du das dir selber vorgestellt hast, sondern das ist das, was dabei rauskommt aus diesem Prozess, ne. Ich habe gerade einen sehr guten Vergleich gelesen, wo es genau um diese angebliche Produktivität von Programmierern geht und wie man die jetzt alle durch KI ersetzen kann. Das ist ein völliger Humbug, weil viel liegt ja im Software-Design, ja. Und Das Tippen vom Code ist es nämlich am Ende gar nicht. Wenn du dir mal das Buch, die Buchanalogie hernimmst, würde ja keiner auf die Idee kommen, zu sagen, der Roman wäre viel schneller fertig geworden, wenn der schneller tippen könnte, der Autor. Ne? Was die Zeit gebraucht hat, war ja, sich zu überlegen, wie die Story sein soll, was für Wendungen er da drin haben will. Und dann liest du mal, wie lange Kafka über den ersten Satz vom Prozess gegrübelt hat und wie der ihn zur Verzweiflung gebracht hat und wie er drei Wörter geändert hat, um diesen Satz komplett episch zu machen und so multifunktional in seiner Bedeutung, ja, das kann eine KI überhaupt nicht, ja. Und auch die Übersetzungen, gerade weil du vorhin Rosewater angesprochen hast, natürlich haben wir aus Verzweiflung KI benutzt zum Übersetzen, weil es halt 170.000 Wörter hat, ja. Und das ist aber Western-Englisch, ja, und es gibt kein Western-Deutsch, da musst du ja schon mal den ersten Schritt überlegen, wie machst du das denn? Und wir haben das zum Tippensparen benutzt und haben es dann komplett überarbeitet oder zum Teil komplett anders geschrieben. Und dabei ist es schockierend, weil wir das ja jetzt wochenlang exerziert haben, kann ich das genau sagen. Manchmal, also es steht immer was Korrektes in Deutsch da, ja. Aber in der Abfolge der Sätze passt es oft überhaupt nicht zusammen. Und manchmal steht da einfach komplettes Gegenteil von dem, was da im Englischen steht, ja. Wenn du nur über das Deutsche liest, hast du keine Einwände. Wenn du es mit dem Englischen vergleichst, denkst du so, hoppla, das ist jetzt aber komplett schief gegangen. Und was mich noch weiter schockiert hat, ist, wie viele Einträge bei DeepL jetzt zum Beispiel, wenn du auf ein Wort klickst, kriegst du ja alle Alternativen. Da sind ganz viele einfach falsch geschriebene Versionen von demselben Wort drin. Ja, im schlimmsten Fall sogar das scharfe S als großes B. Ja, also so Zeug habe ich gesehen. Und ich glaube, das wird nur schlimmer. Ne, weil es jetzt immer mehr Fehler in die Wörterbücher reinwandern und die KI ja gar nicht entscheiden kann, was davon ist denn jetzt richtig. Es geht ja nur über Statistik, ja. Und dann könntest du sagen, in den Bulletin Boards früher haben wir uns schon mal über die Leute aufgeregt, die Standard mit T hinten geschrieben haben und Paket mit CK, ja. Und du kannst dir vorstellen, dass wenn das die KI jetzt aus dem Web lernt, dann vielleicht mehr falsch geschriebene als richtig geschriebene Versionen unterwegs sind. Und dann sagt die KI irgendwann mit statistischer Gewichtung ist das ja richtig und nicht das. Ja. Also tatsächlich hat Rosewater auch extra so ein Siegel drauf. Da hat der Francisco, der das gemacht hat, drauf bestanden, dass da keine KI eingesetzt wurde. Und auch bei gesprochenen Texten finde ich das vor allem noch viel wichtiger. Wir haben ja Gründe, warum wir beim Casting uns am Ende für einen bestimmten Schauspieler entscheiden. Und Vissel Behind zum Beispiel ist ja ein totales Story-Game. Da geht es ja nicht so um Puzzles wie bei jetzt den anderen Adventures. Eher untypisch, also reine Story-Perspektive und Emotionen. Und die müssen diese Schauspieler richtig rüberbringen. Ja. Und da hast du ja einen Regisseur daneben sitzen. Ja. Das glaubt doch kein Mensch, dass das die KI jetzt genauso macht, ja. Wenn du das vorgesprochen bekommst, ja, dann sagst du, okay, das ist jetzt irgendwie richtig, ja. Wenn du dann aber die Alternativen hörst, die dir ein richtiger Regisseur präsentiert, ja, dann merkst du mal, wie man das komplett anders machen kann, ja.
Ja. Was mich da im Zuge dessen noch brennend als Nachfrage interessieren würde, das sind ja jetzt, das ist eine sehr handwerkliche Perspektive, die sich darum dreht, wie gut diese Technologie diese Aufgaben verrichten kann. Und da bin ich auch ganz bei dir, stößt diese Technologie an vielen Stellen an große und kleine Grenzen. Aber man könnte jetzt auch sagen, eines Tages vielleicht sind diese handwerklichen Probleme behoben und das funktioniert alles. Gäbe es dann noch so eine Art moralische Komponente oder eine ethische Komponente, die auch noch bei dir vorhanden ist, wo du sagen würdest, aber auch aus anderen Gründen, willst du das nicht in den Spielen, die du publishst, oder gibt es diesen Standpunkt nicht? Also konzentriert sich das vor allem auf dieses Handwerkliche?
Also ich finde es nicht richtig, wenn eine KI-Stimme jetzt in einem Spiel spricht, die ja offensichtlich mit den Stimmen von irgendwelchen Leuten trainiert worden ist, die in meisten Fällen wahrscheinlich auch gar nicht gefragt worden sind. Ja, und dann muss sich jeder selber die Frage stellen, ob er das benutzen möchte. Ne? Ich finde es okay, wenn man Prototyping machen will, ja, und mal erstmal sehen will, wie spielt sich das Spiel, wenn da jetzt jemand spricht, was ändert das so ein bisschen an der Atmosphäre und so weiter. Das ist natürlich alles ein Kostenfaktor. Aber ich sehe jetzt auch die, also jetzt ist natürlich der sprachliche Anspruch zwischen einem Jump and Run mit ein bisschen Story drunter auch ein anderer zu jetzt den typischen narrativen Spielen, wo wir eine Geschichte mit Anspruch produzieren. Ja, das kannst du natürlich daneben halten, kannst sagen, so, wir machen jetzt gerade so eine Art Minesweeper, Data Miners heißt es, so in 3D. Da ist natürlich auch Text drin, und wenn da so eine Computerstimme spricht, da kann man natürlich drüber diskutieren, brauchen wir da jetzt wirklich eine Schauspielerin dafür, weil das ist eine Deko für unser Spiel. Ja, und natürlich ist das jetzt kein Spiel, was ein riesen Budget hat, wenn man das sowas produziert. Ne? Da kann man sich solche Fragen schon stellen. Ne? Ich weiß auch nicht, also wir reden ja jetzt auch über kreative Ansätze, die die KI bringen soll. Und davon sind wir ja noch sehr, sehr weit entfernt. Ja, alles, was irgendwie mit Statistik und sowas irgendwie rausgemuffelt werden kann, das geht schon. Ja, aber du siehst ja auch an den Unternehmensstudien, ja, wenn du jetzt guckst, wie viele Unternehmen haben Januar 2025 gesagt, dass sie jede Woche mindestens einmal an einem Arbeitsplatz KI einsetzen. Und wie viele sagen sie im Januar 2026, hat sich in den USA einfach halbiert. Ja, weil jetzt die große Ernüchterung gekommen ist in Unternehmen, dass die merken, ja, aber so viel Zeit, wie wir gespart haben, müssen wir hinterher zum Korrigieren wieder einsetzen, weil die Sachen einfach gelogen sind, die KI uns serviert. Und es geht hier um Umsätze. Und nur 2% der Firmen, in irgendeinem Gartner-Report habe ich neulich gelesen, sagen, wir haben tatsächlich mehr Umsatz gemacht, Kosten gespart und uns geht's prima damit. Ja. Kommt natürlich immer darauf an, wenn du jetzt irgendein Callcenter, das dir nutzlose Auskünfte erteilt, ersetzen willst durch eine KI, kannst du das machen. Weil da kriegen die Kunden nach wie vor nutzlose Auskünfte und es ist billiger, ja. Aber, aber es hat keinem irgendwas genützt, ja. Also
ja,
Fortschritt ja, wäre, kompetente Leute am Telefon zu haben.
Ja, ja, spannend, weil es war wirklich spannend, jetzt mal da einen Standpunkt kennenzulernen, weil ich dachte mir, das muss ich unbedingt fragen, weil das, wenn man als Publisher unterwegs ist, ist ja eine Frage, die man sich früher oder später stellen muss, wie gehen wir denn damit um? Und damit kommen wir jetzt zu dem Thema, weswegen ich die ursprünglich eingeladen habe, weil es ist ja egal, weil all das vorher auch interessant war, und zwar dieses Steamfest. Das ist jetzt, liegt jetzt schon ein paar Tage in der Vergangenheit, Curious Odyssey heißt das, eine Steam-Veranstaltung, auf der eine ganze Reihe von Spielen als Demo spielbar waren, man konnte sich das angucken, ganz toll auch präsentiert und inszeniert. Es gibt da eine zentrale Frage, die mich so neugierig macht und um die sich all das eigentlich dreht, was ich darüber mir nachgedacht habe. Und zwar, zum einen stelle ich mir vor, und das wäre super toll, wenn du uns da mal einen Blick hinter die Kulissen geben könntest, ist das doch wahnsinnig viel Aufwand, all diese Spiele auszuwählen, zusammenzutreiben und all das ins Leben zu rufen. Und auf der anderen Seite fragte ich mich, wie viel hilft es denn jetzt tatsächlich diesen Spielen, die da ausgestellt werden, im Thema Sichtbarkeit, im Thema Feedback? Wie hilfreich ist so ein Event? Also wenn du das mal für uns gewichten könntest, der Aufwand, der da reinfließt und was dabei so rauskommt an diesem Beispiel, das wäre super spannend.
Ja, das ist also ein Teil von dem, was ich als meine Aufgabe, als wenn ich meinen Publisher-Hut aufsetze, ja, sehe, dass wir eben genau diese Sichtbarkeit für unsere eigenen Spiele erzeugen müssen, ja. Und was machst du denn, wenn das Spiel schon eine Weile auf dem Markt ist? Ja, du kannst deine Wishlist-Leute mit einem Rabatt ködern, in regelmäßigen Abständen, aber du kriegst sie den Leuten ganz schlecht vor die Flinte, ja. Und da sind diese Steam-Events halt ein ganz großer Baustein. Und wir haben ja jetzt sehr viele, die thematisch in so ein narratives Thema reinpassen. Und ich habe in den letzten 5 Jahren auch schon bei der Adventure X, das ist ein in-person physisches Event in London einmal im Jahr, das könnte man sagen, so ein Familientreffen der Indie-Adventure-narrative Spieleentwickler, mit sehr hochkarätigen Vorträgen in irgendeiner Uni, in einem Auditorium. Und das habe ich verlängert in den digitalen Raum mit einem Steam-Event. Ja, weil das ist alles von Freiwilligen organisiert. Der Alistair Beckett-King, der dieses Comedy-Adventure mit uns gemacht hat, ist da auch eine treibende Kraft. Der hat also das ursprüngliche Event mitorganisiert, wo es noch 20 Leute waren, ja, die sich getroffen haben. Aber jetzt sind es halt Samstag und Sonntag jeweils 600 Leute, die dann auch da dieses Auditorium ganz gut füllen und stellen so 30 Spiele dann da aus, die von so einer Jury auch kuratiert werden. Und dann habe ich gesagt, ich könnte, weil ich weiß, wie das geht, ein digitales Event oben drauf setzen. Ja, da hatte ich dann in Anführungszeichen nur die Arbeit, quasi diese Liste an Spielen in Kategorien zu unterteilen und zu hinterlegen. Und Valve hat für solche Events ein Werkzeug, das dir eben erlaubt, diese Gruppierung von Spielen und diese Karusselle, in denen die einem gezeigt werden, anzulegen oder diese Browser oder die Trailer-Browser, die es jetzt gibt. Ja, und dann kannst du entscheiden, wie du das machst. Es gibt Spielregeln von Valve, was du darfst und was du nicht darfst. Und dann machen die irgendwann ein Review und dann sagen die dir, ob du noch irgendwas ändern musst und dann hast du dein Event und kannst es raushauen. Und was du natürlich unbedingt möchtest, ist, dass du Sichtbarkeit von Valve bekommst. Ja, und die bekommst du als einzelner Entwickler relativ selten. Ja, also wenn dein Spiel schon einigermaßen erfolgreich ist, kann es sein, dass Valve sagt, wir machen mal einen Daily Deal. Und Daily Deal heißt, du hast für 24 Stunden auf der Frontpage dein Spiel da vorne und kriegst halt so viel Traffic wie nie zuvor. Ja. Und dann gibt's noch weitere Abstufungen. Du kannst einen Weekend-Deal haben oder einen Mid-Week-Deal oder einen Take-Under-Banner. Take-Under geht dann über die ganze Breite vom Bildschirm für 24 Stunden oder für 48 Stunden oder wie auch immer. Und sowas willst du natürlich haben. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass auch in diesem Bereich, so wie jetzt bei Spielen generell, immer mehr da ist, ja, und immer mehr Leute was von Valve wollen. Und die natürlich ihre Ressourcen aufteilen müssen und die müssen sich auch überlegen, wem geben wir jetzt unsere Unterstützung, wem nicht. Ja, bei der Adventure X haben wir schon super Unterstützung gehabt, ja, wo du dann Millionen Impressions kriegst, ja, und halt wirklich auch Hunderttausende von Leuten in einem relativ kurzen Zeitraum dann auf der Eventseite landen. Und da haben natürlich alle was davon, die bei dem Event mitmachen, ne? Und für uns ist es natürlich das Ziel, in mehreren solchen Events drin zu sein, egal ob wir die jetzt selber veranstalten oder ob andere das machen. Ja, wenn ich selber mache, habe ich den Vorteil, dass ich dafür selber sorgen kann, dass meine Spiele auch dabei sind. Ja, das ist für mich natürlich ein Plus schon mal. Da muss keinem hinterherrennen und sagen, liebe Fellow Travelers, könnt ihr uns bei der Ludo Narracon mit reinnehmen oder nicht? Ja, und je nach Laune ist es dann mal so oder so. Und ja, der Aufwand dahinter ist natürlich immens. Also wir haben im Oktober angefangen, es zu planen für ein Event, das jetzt im März stattfindet. Und bis Mitte, Ende Januar hat sich Valve nicht geäußert, ob wir es überhaupt machen dürfen. Ja, also überhaupt machen heißt, dass sie uns dieses Werkzeug zum Bauen von diesem Event erstmal öffnen. Und danach kommt dann die Frage, wie viele nehmen denn da teil und wer ist es? Schickt uns mal eine Liste mit den Product-IDs und was ist euer Konzept? Und dann überlegen die, ob sie dir darüber hinausgehend noch eine Unterstützung geben. Und das ist inzwischen so, dass die bei sowas wie Curious Odyssey, obwohl da über 300 Spiele dabei sind, also ungefähr ein Drittel unreleased und die anderen schon draußen, erstmal heißt, ja, macht das zum ersten Mal. Wir wollen erstmal sehen, wie das ankommt, was ihr da macht. Und dann überlegen wir nächstes Jahr, ob ihr eine Unterstützung bekommt. Das ist natürlich ein bisschen enttäuschend für Leute wie mich und den Charles. Wir verstehen natürlich, dass die sehr häufig auch mit Leuten zu tun haben, die nichts Gutes im Schilde führen und alle möglichen blöden Tricks probieren. Und die müssen sie irgendwie abwehren, ja.
Wie meinst du, dass die nichts Gutes im Schild führen und die alle möglichen Tricks versuchen?
Also du glaubst, es gibt ja immer wieder Regeln, die Valve plötzlich ins Leben ruft, wo du denkst, warum machen die das? Ja, was soll das denn jetzt? Ja. Und ich sag dir mal, das blödeste Beispiel, das mir einfällt, ist, dass Leute irgendeinen Scam erfunden haben, wie sie so Pseudospiele veröffentlicht haben, und zwar mehrere hundert, um dann Trading Cards untereinander zu tauschen und dadurch irgendwelche Centbeträge zu ergattern, ja, also vollkommen hirnrissig, wo du auch gar nicht weißt, wo wollt ihr denn hin mit diesem Aufwand? Aber dann hat Valve plötzlich 400 Spiele, die eigentlich nichts können in der Bibliothek und wollen die dann wieder loswerden. Und das hat dazu geführt, dass ein Spiel nicht von Anfang an Trading Cards haben kann, sondern erstmal gewartet wird, ob sich das ein bisschen verkauft. Und dann gibt's irgendeine Regel, die ich nicht kenne, nach der Valve dann irgendwann die Trading Cards freischaltet. Und dann kannst du diese ganzen Community-Objekte für dein Spiel anlegen und anbieten. Ja. Und das muss man immer im Hinterkopf haben, wenn man dieses Valve-Universum anguckt. Ja, was erlauben die, was erlauben die nicht? Ja, es gibt zum Beispiel eine neue Regel bei den Events, dass du keine Bevorzugung deiner eigenen Sachen machen darfst, wenn du selber sowas organisierst, ja, weil viele dann halt gemacht, irgendwo oben so eine Box gemacht haben, Featured Games, da waren nur ihre eigenen drin, ja, und die anderen, ja, die anderen mussten sehen, wo sie bleiben, ja, das darf man halt nicht mehr, ne, und lauter so Zeug, ja, also einerseits nervt's mich, dass wir jetzt da keine Unterstützung gekriegt haben, weil Charts und ich sind jetzt nicht irgendwelche Blödmänner, die nicht wissen, was sie tun. Sage ich jetzt mal, ich beleidige jetzt lieber uns als andere, die halt Schabernack treiben, ja. Andererseits verstehe ich, warum sie diese Regeln haben und warum sie irgendwie alle gleich am gleichen Maß messen müssen, ja. Und es bringt aber trotzdem was, ja. Wir haben auch, wenn wir es jetzt quasi alleine stemmen mussten, was die Sichtbarkeit angeht, hast du natürlich, wenn so viele beteiligt sind und dasselbe Interesse haben, nämlich dass Leute da was kaufen und sich da die Sachen angucken, dann hast du natürlich da mehr Bewegung drin, als wenn du ganz alleine was machst. Ja. Und der Charles hat es ja auf die ganz einfache Formel gebracht, we are indies, we help each other. Ja. Also das fasst es eigentlich zusammen, ja. Der Charles ist jetzt ein sehr viel bekannterer Indie als viele andere, ja. Aber trotzdem weiß er, wenn er nicht zusammenarbeitet mit anderen und man zusammen irgendwelche Bundles macht, wo man dann mal ein Sonderangebot machen kann an Leute und so weiter, dann kommt man nicht vom Fleck.
Ich habe da im Zuge der Auswahl, die da getroffen wurde für dieses Event, eine Frage an dich und wichtige Regel für die Beantwortung dieser Frage mit deiner Antwort. Da darf jetzt nicht ein Spiel genannt werden, das du direkt publishst, weil meine Frage ist, hast du durch diese Arbeit an diesem Festival an ein Spiel kennengelernt, das du vorher vielleicht nicht allzu sehr auf dem Schirm hattest? Oder ruft jemand an? Da haben wir die falschen Leute beleidigt gerade. Da wird direkt die erste Beschwerde telefonisch durchgereicht. Sehr gut. Was ich sagen will ist, genau, hast du in der Vorbereitung oder in der Erstellung dieses Festivals ein Spiel entdeckt, das du vielleicht vorher gar nicht so sehr auf dem Schirm hattest, wo du dir gedacht hast, okay, darauf freue ich mich. Da bin ich gespannt drauf, da bin ich neugierig.
Also ich habe rausgefunden, dass ganz viele Leute Blueprints das fürs beste Spiel aller Zeiten halten. Mich hat das ja gar nicht auf dem Schirm. Das müssen wir, glaube ich, mal ein bisschen
mittlerweile genauer. Mal gespielt?
Nee, ich hatte keine Zeit.
Hier ertönt ein lauter WhatsApp-Klingelton, den ich rausgeschnitten habe, weil er sehr laut ist. Oh, Gottes Willen.
Ja. Oh, ich muss ganz kurz mal die Tür aufmachen. Moment.
Alles klar. Okay, wir harren der Dinge. Okay. Ich hoffe, ich schaff's in der Postproduktion, diesen Klingelton ein bisschen leiser zu machen. Das war ja gerade, als würde ich unter der Notre-Dame-Klingel stehen. So, da ist er auch gleich wieder. Also, faszinierend. Schaue ich diesen alten PC da im Hintergrund an und er guckt zurück. So, da ist er wieder. Hallo.
Gut, ich hoffe, das kannst du sauber rausschneiden.
Das finden wir heraus in einer Woche. Nee, aber alles gut, kein Problem.
Ich musste die Tür aufmachen.
Nein, um Gottes Willen, das ist ja gar kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Nochmal zu Blueprints, also das heißt, das steht noch auf der Liste. Gibt's da was anderes, was du entdeckt hast, wo du denkst, du, Mensch, da hast du auch persönlich Lust drauf?
Nein, ich habe natürlich die Gelegenheit benutzt. Das hatten sich, glaube ich, 200 nicht erschienene Spiele beworben. Und wir mussten das runtersieben auf ungefähr 80, damit wir das Verhältnis von nicht released und released in einer Balance haben, von so 2/3, 1/3 ungefähr. Und da müsste ich noch mal mit ein bisschen mehr Zeit rangehen, ne, und mir das noch mal ein bisschen durchgucken. Also ich hatte das nicht jetzt so zum Scouten aufgesetzt, ja. Aber das bietet sich natürlich bei der Gelegenheit auch an, dass man da mal reinguckt. Und also es waren auch viele Sachen dabei, die ich kenne, auch an Sachen, die noch nicht fertiggestellt sind. Und ansonsten waren natürlich auch viele Klassiker dabei. Ja, wir haben natürlich auch Sachen reingenommen, die schon sehr bekannt sind. Also Disco Elysium haben wir nicht reingenommen, aber die hätten jetzt alleine schon 250.000 Wishlists mitgebracht, ja, was so ein bisschen die Reichweite illustriert, ne? Und wir wollten unbedingt die Kollegen von Cyan mit drin haben, mit Myst und Riven und so, aber die haben halt einfach nicht geantwortet, ja. Da sind wir ein bisschen beleidigt, ja, aber also wir haben schon auch geguckt, dass wir etliche Hochkarätige an Bord haben. Also Dedalek hat auch 22 Spiele reingestopft einfach. Und das ist dann ja auch so, dass das kommuniziert wird und Leute mitkriegen. Da gibt es dieses Festival, dann melden sie über das Formular an. Also es ist so eine Mischung aus, wir versuchen Leute an Land zu ziehen und Leute melden sich halt an und wir müssen gucken, passt es überhaupt zum Thema? Also haben sie ja irgendwelche angemeldet, die sich stumpf nicht mal angeguckt haben, worum geht's denn da, ja? Wo du dann sagst,
ja, man kennt's.
Das jetzt.
Ja. Damit kommen wir tatsächlich auch, bevor jetzt die Leute hier die Türen einrennen, zu einer letzten Frage, die ich mir noch erlaube zu stellen, weil ich wirklich neugierig bin. Wir sind zwar jetzt schon Ende März des Jahres 2026, aber nichts hält mich davon ab, trotzdem einfach mal diese offene Frage zum Ende zu stellen, weil es mich wirklich interessiert. Was wartet denn noch so 2026 auf dich, wo du sagst so, Mensch, beruflich, da freue ich mich drauf, das wird ein Highlight, das wird eine Herausforderung, keine Ahnung, das würde mich mal interessieren.
Also wir sind im Moment sehr beschäftigt mit zwei Produktionen. Wir müssen wie Stay Behind über die Ziellinie schubsen und das ist schon 5 Jahre verspätet. Also wir haben auch sehr geduldige Kickstarter-Backer. Die haben insofern ganz gute Karten, weil es erstens auf jeden Fall fertig wird und zweitens aber doppelt so viel Inhalt hat, als wir geplant hatten. Was auch der Grund ist, warum es so lange dauert. Ja, wir werden 11.000 Sätze als Sprachaufnahmen pro Sprache haben. Wir machen Deutsch und Englisch. Und das wird, um nur es mal zu illustrieren, das hat 75.000 Wörter, glaube ich, im Moment. Der erste Harry Potter Band hat 70.000. Nur um das mal in die Größenordnung zu bringen. Und 11.000 Sprachaufnahmen, also 11.000 Audiodateien pro Sprache, macht also 22.000, brauchen in der Post-Production ungefähr 500 Stunden. Ja. Also das ist so das, was noch der Berg vor uns ist. Und jetzt haben wir noch so diese Nacharbeiten an Vista Behind. Wir arbeiten aber parallel schon mit demselben Team an, das ist Backwoods Entertainment, die haben an Incidents mit uns gemacht, machen jetzt Vista Behind. Und wir machen jetzt aber dann auch zusammen Morden Manor, was viele vielleicht von der Rocket Beans Show kennen. Und da machen wir ein Computerspielformat zusammen auch mit diesen Originalcharakteren aus der Rocket Beans Show, war vertraglich relativ komplex, weil natürlich Rocket Beans mit drin hängt und alle möglichen anderen Leute. Das werden wir bis April 2028 produzieren und ob uns da noch für was anderes nebenher Zeit bleibt, werden wir sehen. Ja.
Toll. Mensch, also wirklich spannend. Wie gesagt, ich kann nur noch mal wiederholen, was ich zu Beginn des Gesprächs, glaube ich, irgendwann mal gesagt habe. Ich kannte dich persönlich noch nicht. Ich habe immer eure Arbeit so aus der Ferne mitverfolgt. Auf der Messe, auf der Gamescom hier und da mal Schildchen von euch gesehen. Aber jetzt mal mit dir, um Gottes Willen, über eine Stunde zu sprechen. Ich habe das sehr genossen. Also ich danke dir wirklich für diese ganzen Einblicke und die Geschichten, die Sachen, die du in die Kamera gehalten hast. Auch das fand ich toll. Also wirklich ein ganz großes Dankeschön für deine Zeit, Volker. Wirklich.
Ja, danke für die Einladung. Ich glaube, das ist eine Sache, die mehr Leute interessiert, als man denkt. Aber
ja,
es ist für mich jetzt nicht so das Tagesgeschäft, dass ich jetzt persönlich zu irgendwas Stellung nehme.
Ja, umso besser, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand's ganz toll. Also wie gesagt, vielen Dank. Wir hören uns bei der nächsten Gelegenheit.
Ja, danke schön. Mir Spaß gemacht.
So, Freunde. Nicht nur Volker hat Spaß gemacht, mir auch und euch, oh Gottes Willen, euch hoffentlich ebenso. So lautet es korrekt. Danke für eure Zeit, für eure gespitzten Ohren und an dieser Stelle natürlich der obligatorische Hinweis, wenn ihr meine und unsere Arbeit finanziell unterstützen wollt, dann kommt doch rein zu den Supportern bei OrkiCool. Alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, wie das funktioniert. Im Grunde ist es aber ganz einfach. Ihr rutscht zur Steady-Seite, schmeißt da 5 Euro in den Hut und schon seid ihr mit dabei. Jede Woche, Dienstag und Freitag, extra Folgen, liebevoll produziert, moderner Spielejournalismus, cool, intelligent und wunderschön, nur für euch, von uns. Und damit wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Vielen Dank, Arrivederci und Tschüssikowski.